Ja, der Bibelarbeit heute Abend liegt der Einstieg in den Kolosserbrief zugrunde, Kolosser 1, die Verse 1 und 2. Und ich möchte euch einladen, dass wir, es ist ein kurzer Text, nur zum Lesen des Textes aufstehen und zum anschließenden Gebet. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken für diesen Abend und für das Zusammenkommen. Wir wollen dir danken dafür, dass du zu unserer Gnade und zu unserem Frieden geworden bist. Dass du ans Kreuz gegangen bist, damit wir Leben haben, dass wir Beziehung und Verbindung zum Vater bekommen haben. Danke dafür. Und jetzt wollen wir uns ganz ausrichten auf das, was du bereithältst aus deinem Wort. Öffne unser Herz. Sei du gegenwärtig, dass wir die Dinge ablegen können, die uns ablenken von deinem Wort, Herr. Segne du Rainer Wörz, gib ihm Vollmacht für das, was du durch ihn sagen möchtest. Und wir legen diesen Abend jetzt in deine Hände. Amen.
Ja, eine arabische Legende berichtet davon, dass ein Vater gestorben ist und er hinterlässt seinen drei Söhnen 17 Kamele. Und er verfügt in seinem Testament, dass der erste Sohn die Hälfte der Kamele bekommen soll, der zweite Sohn soll ein Drittel bekommen und der jüngste ein Neuntel. Und man muss kein Mathematikgenie sein, um festzustellen, das funktioniert so nicht. Man kann die Hälfte von 17 Kamelen schlecht herstellen, genauso wenig ein Drittel oder ein Neuntel. Jetzt sind sie so ineinander geraten und aneinander geraten, dass es heftigen Streit gab. Und da kam ein Fremder daher und beobachtete das und engagierte sich dann in dieser Sache und stellte sein eigenes Kamel dazu. Dann waren es 18. 18 durch 2, die Hälfte bekommt ja einer, sind 9. 18 durch 3, ein Drittel bekommt der zweite, sind 6, sind insgesamt 15. Und 18 durch ein Sechstel, durch ein Neuntel sind 2, sind 17 Kamele. Es ging also auf und es blieb noch ein Kamel übrig und er konnte es wieder nehmen, der Fremde. Wenn ich das erzähle, dann ist immer die Gefahr, dass eine Stunde lang überlegt wird, hä, wie geht denn das? Aber der Punkt, den ich vergleichen möchte, ist, dass der Mann sich engagiert hat. Warum, weiß ich nicht. Und dass der Kolosserbrief, den Paulus ja geschrieben hat und einer seiner wichtigsten Mitarbeiter oder vielleicht der wichtigste Mitarbeiter, Timotheus, das ist ein Brief voller Liebe, voller Engagement, voller Einsatz. Das Thema könnte man überschreiben, ein Herz der Liebe. Kolossä war eine der wichtigsten Städte von Phrygien, das heißt in der heutigen Türkei, und lag im malerischen, fruchtbaren Tal des Lykos in der heutigen Westtürkei. Und ich war schon dort und es ist so, dass man also in dieses Städtedreieck, da liegt also Hierapolis und Laodicea, das liegt in unmittelbarer Nachbarschaft. Und Laodicea, das sind eigentlich nur Ausgrabungsruinen, aber man ahnt noch etwas von dem Reichtum, den Laodicea hatte, denn da gab es mehrere Sportstätten, also die haben sich nicht nur mit einem Theater zufrieden gegeben, sondern die hatten so viel Geld, Laodicea, eine Goldstadt, eine Wirtschaftskraft, eine finanzkräftige Stadt, die hatten mehrere solche Vergnügungstempel, möchte ich mal sagen. Und auf der anderen Seite des Tales blickt man, also man blickt von Laodicea, heute gibt es ja die Stadt nicht mehr, aber man blickt von Laodicea einfach rüber nach Hierapolis. Hierapolis heißt die heilige Stadt. Heute kennt man die heilige Stadt unter einem anderen Namen, nämlich die Kalksinterterrassen von Pamukkale. Das sind also warme Quellen, sehr kalkhaltig, die dann diese schneeweißen Terrassen bilden, diese Sinterterrassen mit diesem Heilwasser, ja. Also ich habe meine Quadratlatschen auch reingesteckt, ich habe jetzt nicht so viel gemerkt, aber ist wohl gut bei Gelenkschmerzen und anderen Dingen. Und wenn man das Lykostal ein Stück weitergeht, ist Kolossä. Kolossä, da steht heute gar nichts mehr, außer ein rostiges Schild auf einem Tell, also einem Städteschutthaufen, den man noch nicht ausgegraben hat. Aber man kann sich gut vorstellen, wie diese drei Städte und dieses Städtedreieck, die drei Gemeinden, aus Ängsten miteinander verbunden sind. Und Paulus hat wohl diese Gemeinde in Kolossä nicht selber gegründet und auf den Brief nichts mit seiner eigenen Hand geschrieben. Er sagt ja dann in Kapitel 4, Vers 18, den Gruß mit meiner eigenen Hand. Ich weiß nicht, ob Paulus ganz schlecht gesehen hat. Jedenfalls scheint er beim Schreiben Mühe gehabt zu haben. Im Galaterbrief schreibt er ausdrücklich, dass er mit seinen eigenen Händen schreibt, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Vielleicht hat er die großen Buchstaben deswegen machen müssen, weil er es so schlecht gesehen hat. Weiß man nicht. Aber es war üblich in der Antike, die Briefe zu diktieren und dann eigenhändig dann zu zeichnen. So scheint es auch hier gewesen zu sein. Und wie beim Epheserbrief befindet sich Paulus wohl zu der Zeit in der ersten römischen Gefangenschaft, Anfang der 60er Jahre. Das können wir Kapitel 4, Vers 18 entnehmen. Und aus der Apostelgeschichte lernen wir, dass er bei der ersten römischen Gefangenschaft, die zweite, wo er zum Tode verurteilt wurde, wird ja gar nicht mehr in der Apostelgeschichte geschildert. Die war streng. Und wir haben bei unserer Romreise, mal gucken, ob da irgendjemand dabei war, der jetzt gerade hier ist, nee, glaub nicht, haben wir ja beide Orte gesehen. Also man meint in Rom, und das erste ist ein bisschen fragwürdiger, das Haus, das Paulus die zwei Jahre gemietet hat, wo er ja mit diesen Bewahrungsmannschaft war und jeden empfangen konnte und auch die Ältesten von Rom, die jüdische Gemeinde, empfangen hat, das meint man verorten zu können. Da hängt also eine Tafel, das ist das Haus von Paulus gewesen. Das ist nicht so sicher, aber Mamertinischer Kerker, der Ort vor seiner Hinrichtung am Forum Romanum, das ist relativ sicher und der Überlieferung nach hat er dort nochmal Petrus getroffen. Es ist ein elendes Loch, dass die Hinrichtung fast eine Gnade ist, wenn du endlich aus diesem dunklen Verlies ohne sanitäre Einrichtungen, eisekalt, feucht, Ratten, Tiere und so weiter. Da gibt es natürlich auch Überlieferungen, was die Wachleute da mit dem Herrn mit Paulus erlebt haben. Also jetzt sind wir aber bei der ersten römischen Gefangenschaft, der zweijährigen leichten Gefangenschaft. Warum zwei Jahre? Weil es so war nach römischem Recht, wenn jemand von seinem Appellationsrecht an den kaiserlichen Gerichtshof Gebrauch machte, dann wurden auch die Ankläger, in dem Fall wird ja in der Apostelgeschichte geschildert, dass das die Juden waren, die Juden von Judäa, die Juden von Jerusalem, dann werden auch die Kläger gebeten, nach Rom zu reisen. Und wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren erscheinen, dann fällt der Prozess in sich zusammen. Das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Paulus saß zwei Jahre und kam dann wieder frei. Aber aus dieser Zeit stammt dieser Brief, stammt auch der Epheserbrief, stammt auch der Philemonbrief. Der Gemeindegründer war wohl Epaphras, der zur Zeit der Abfassung des Briefes in Rom war. Und Paulus stellt ihm als unermüdlicher Kämpfer ein gutes Zeugnis aus. Ein Kämpfer, der stets um die Sache des Herrn besorgt war. Ich lese uns dazu aus Kapitel 4, Vers 12. Also wenn ich sage, der Gemeindegründer war wohl Epaphras. Paulus ging, das kann man aus den Ortsangaben der Apostelgeschichte schließen, immer folgender Strategie nach. Er ging in die Zentren, verkündigte das Evangelium und die Überlegung war, dass von diesen Zentren, Oberzentren aus dann das Evangelium auch ins Hinterland ging. Also er hat nicht versucht, jeden Flecken einzeln aufzusuchen, sondern das Evangelium verkündigt an einem zentralen Knotenpunkt. Und wenn dort eine Gemeinde, wenn dort Glaubende durch die Gnade des Herrn entstanden sind, gekommen sind, zum Glauben gekommen sind, dann ging er davon aus, dass sich so in die Fläche verteilte und er zog in den nächsten Knotenpunkt weiter. Natürlich hat er auch auf den Orten, die er auf seiner Zwischenstation besucht hat, Evangelium verkündigt. Jetzt aber zum Gemeindegründer. Also wie gesagt, Paulus war gar nicht selber in Kolossä. Er kennt die Gemeinde nicht vom Angesicht. Ich will schon mal vorwegnehmen und trotzdem weiß er so viel von ihnen. Es grüßt euch, Kapitel 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht, ein Sklave Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Die Gemeinde bestand wohl vorwiegend aus Heidenchristen. Kapitel 1, 21 bis 27 kann man das entnehmen und 2, 13 fortfolgende. Es muss aber auch eine Minorität von Juden gegeben haben. Ich habe schon gesagt, Paulus hat die Geschwister von Kolosse nicht persönlich gekannt, aber er war wohl über Epaphras und Tychikus gut über die Situation in der Gemeinde informiert. Und die Gemeinde bekommt eigentlich ein gutes Zeugnis ausgestellt. Alles in allem spricht Paulus von Glaube, Liebe, Hoffnung, den drei Grund- und Kernelementen des Gemeindelebens, des Evangeliums. Aber dunkle Wolken sind aufgezogen. Gefahr vom Judentum und Gefahr von der aufkommenden christlichen Gnosis. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das ein bisschen auszuführen, christliche Gnosis, aber das ist im Prinzip eine Variante der griechischen Philosophie, die da eingedrungen ist in verschiedenen Variationen ins Christentum und dann auch zur Elitebildung und zum Mysterienkult eine christliche Variante geführt hat. Und da waren die Kolosser eben gefährdet und zum Teil auch schon reingefallen. Und jetzt engagiert sich Paulus. Er sagt, na, wollen wir mal beten? Das ist ja eine gute Sache, macht er auch zusammen mit Epaphras, sondern er schreibt einen Brief, einen kämpferischen Brief. Und er gibt sie Tychikus, der eben von Rom nach Kolosse heimreist, mit. Er ist wohl per Schiff gefahren und ging dann zunächst in Ephesus an Land, bevor er weiterreist. Und wisst ihr, wer dabei war? Mal gucken, wer da schon ein bisschen auf Augenlider halb Achtstellung geht. Wer war dabei? Onesimus war dabei. Onesimus, der entlaufene Sklave von Philemon. Es waren also zwei Personen mit drei Briefen unterwegs. Das war der Tychikus, der Bote. Er hatte bei sich den Kolosserbrief und den Epheserbrief. Die sind also beide zur selben Zeit etwa verfasst worden und sind aufs Äußerste miteinander verwandt. Wenn man mal den Kolosserbrief und den Epheserbrief nebeneinander hält, merkt man die vielen Parallelen. Ähnlich übrigens Römer- und Galaterbrief. Und dann hatte noch dieser entlaufene Sklave Onesimus einen kleinen, aber feinen Privatbrief an seinen Herrn mit. Er war ja entlaufener Sklave. Und gerade heute habe ich noch einen Artikel gelesen, dass es nicht selten vorkam, dass, um Exempel zu statuieren, also entlaufene Sklaven aufs Schrecklichste bestraft wurden. Und er ist wohl in Rom zum Glauben gekommen. Er ist von seinem christlichen Herrn und vom christlichen Haus Philemon, Großgrundbesitzer, hat vielleicht viele Sklaven gehabt, gehörte zur Gemeinde in Kolosse, hatte aber auch eine Hausgemeinde. Und der Philemon ist, der Onesimus ist ausgebüxt und kam wohl in Rom zum Glauben. Das kann man dem Philemonbrief entnehmen. Und nun schickt ihn Paulus zurück und dieses kleine Empfehlungsschreiben. Nimm ihn auf. Nimm ihn wie mein Herz auf. Ich sende ihn dir. Ich weiß, du wirst mehr tun. Also ganz wunderbar. Und Gott hat diesen Privatbrief, der eigentlich gar nicht ursprünglich für die Öffentlichkeit bestimmt war, dann eben auch in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen. Also Epheser- und Kolosserbrief sind Geschwisterbriefe, die in enger Beziehung zueinander stehen. Professor Frédéric Godet, er ist einer der bedeutendsten Bibelausleger des französischen Protestantismus im 19. Jahrhundert, weist darauf hin, dass Paulus, und jetzt Zitat, im Kolosserbrief zeigt, was Christus für die Gemeinde ist, im Epheserbrief hingegen, was die Gemeinde für Christus ist. Jemand anders hat bemerkt, im Epheserbrief zeigt Paulus die Gemeinde des Herrn, im Kolosserbrief den Herrn der Gemeinde. Also wir merken, wie die zwei Briefe einander ergänzen und wie die zwei Briefe zusammengehören. Man könnte es auch mit den Worten des Paulus sagen, der Epheserbrief zeigt, was wir in Christus sind. Das ist ja dort der Schlüsselbegriff. Wir sind in ihm, in Christus, eine neue Kreatur. Wir sind aus Gott geboren, aus Gott gezeugt und dies nicht aus eigenen Werken, sondern die Gnadengabe Gottes ist es. Was wir in Christus sind, außerhalb von Christus sind wir nichts. Und der Kolosserbrief zeigt, was Christus in uns ist. Also jeweils die Schwerpunkte verschoben. Und damit erfüllt sich das, was Jesus in seiner Abschiedsrede, und da bin ich immer wieder erstaunt, und das habe ich jetzt auch, du kannst dich vielleicht nur erinnern, bei unserer Israelreise im Garten Gethsemane erzählt, dass der Herr wenige Stunden und auch wenige Tage, es war ja die letzte Woche, eine Rede gehalten hat, nicht nur die Ölbergrede, die uns in Matthäus 24, 25 überliefert wird, sondern auch diese Abschiedsreden oder Rede, es unglaubt, eine oder mehrere sind, mit solch einem Tiefgang, mit solch einer Liebe, ich sag mal, für das, was vor ihm stand und was er ja immer klarer sah, da musst du erstmal, ich sag's mal menschlich, die Nerven und die Ruhe haben, noch so zu reden und so zu handeln und so überhaupt mit den Jüngern umzugehen. Die haben ja noch gar keine Ahnung gehabt, was kommt. Und in dieser Abschiedsrede, Johannes 14 bis 16, das Gebet 17 gehört da ja auch dazu, sagt Jesus: Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das heißt, das Reden Gottes wurde vom Himmel her fortgesetzt. Jesus hat noch nicht alles gesagt. Er hat danach nicht was ganz anderes gesagt, sondern er hat sein Reden fortgesetzt. Die Heilsökonomie ist vorangeschritten. Aber wie hat Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde, gestorben ist, auferstanden, gegen den Himmel gefahren ist, wie hat Jesus denn weiter gesprochen? Ganz einfach, durch die Lehre der Apostel. Das ist das Wort des erhöhten Herrn. Und so wurde das Wort dann aufs Vollmaß gebracht und vervollständigt. Und wenn Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch, dann ist doch das nichts anderes als das, was der Epheser- und der Kolosserbrief zum Ausdruck bringt. Ihr in mir, wir in Christus und ich in euch, Christus in uns. Da haben wir also die Fortsetzung der Lehre. Man kann also nicht sagen, und das ist so dumm, weil man damit vom Inspirationsverständnis nicht viel versteht, wenn man sagt, ja, ich halte mich an das, was Jesus selber gesagt hat und nicht, was Menschen draus gemacht haben. Und dann kommen dann so Sätze wie Paulus sagt ja und Petrus meinte ja. Das unterstellt ja, dass es nicht Gottes Wort wäre, dass sie nicht inspiriert waren, dass sie aus ihrer eigenen Gutdünken, Meinung, eigene Schlüsse gezogen haben. Aber das, was in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden, wurde, dass, das sagt Paulus, jede Schrift, Omni Scriptura, jede Schrift ist vom Heiligen Geist, ist Gott gehaucht, ist vom Geist Gottes inspiriert, gegeben, nützlich zur Lehre und so weiter. 1. Timotheus 3, Vers 16. Wenn ich das nicht glaube, dann müsste ich ja der historisch-kritischen Theologie folgen, die an den Universitäten und zunehmend leider auch im evangelikalen Raum greift. Also an den Universitäten ist schon gang und gäbe, das gilt da als wissenschaftlich. Und müsste sagen, ich muss in diesen ganzen menschlichen Worten das Wort Gottes suchen. Historisch-kritisch. Was haben die da dazu getan? Am Schluss bleibt dann nicht viel übrig, weil das ist eben ein Irrweg. Aber das Problem haben wir ja nicht. Also, Paulus engagiert sich, obwohl er die Gemeinde persönlich gar nicht gekannt hat. Wer sich engagiert, handelt sich Ärger ein, handelt sich Probleme ein. Und das ist schon etwas Besonderes, dass Apostel Paulus sich für den Lauf des Evangeliums nicht nur da interessiert hat, wo es ihn persönlich betroffen hat. Es gibt leider auch unter Lehrern und Verkündiger viele, manche, einige, wenige, die das Ich sehr groß schreiben. Merkt man daran, wenn man ihnen auf die Füße tritt. Aber Paulus geht es wirklich um die Sache des Herrn. Warum ist das bei ihm so anders geworden, wie das oft heute so ist, jedenfalls in der westlichen Welt? Ich denke, dass das viele Leiden und die große Not, die Gott ihm auch auferlegt hat, ihn zu einer Echtheit und Klarheit geführt hat. Das erlebt man auch, wenn Menschen so langsam merken, mein irdisches Leben geht zu Ende. Da fällt vieles ab und vieles wird klarer. Und das ist ein schöner Prozess, wenn es mehr um ihn geht und weniger um uns. Also er hat ein Herz der Liebe. Und diese Liebe ist nicht desinteressiert, sondern die Liebe ist interessiert. Die Liebe ist engagiert. Die Liebe wünscht dem anderen das Beste. Klar, wenn wir an eine Mutter denken, fiktives Beispiel, kann aber natürlich sein, oder ist auch vielfach schon vorgekommen, eine Mutter, die ihre kleine dreijährige Tochter liebt, die ist voller Liebe, voller Interesse, wenn das Kind etwas hat, vielleicht schwer krank ist, konsultiert lieber einen Arzt zu viel als einen zu wenig. Sie engagiert sich total bis zur Selbstaufgabe und sie wünscht natürlich ihrem Kind das Beste. Das ist Ausdruck der Beziehung, das ist Ausdruck der Liebe. Die Mutter fragt nicht am meisten, was habe jetzt ich davon? Jetzt verpasse ich den vierten Winnetou-Teil. Ach, da gibt es glaube ich gar nicht, den dritten. Ja. Heute habe ich eine Aufnahme eingestellt und dann bin ich zufällig bei Winnetou 1 gelandet. Oh, das waren noch Filme, ich sag's euch. Beim Old Weppel hast du sogar die Perücke, den Ansatz gesehen. Ah, okay, was soll's, 60er Jahre, Jugoslawien, Plitvicer Seen gedreht. Ja, also wenn man wirklich für jemanden da ist, dann engagiert man sich. Wenn man wirklich liebt, Desinteresse ist Lieblosigkeit. Mangelndes Engagement ist Zeichen der fehlenden Liebe. Dem anderen nicht das Beste wünschen ist lieblos. Und das wird ganz klar, wenn wir an Gott selber denken, der die Liebe in Person ist. Was können wir froh sein, dass Gott so ist, wie er ist? Nehmen wir mal an, Gott wäre anders. Gott würde sich für uns gar nicht interessieren. Wäre ihm völlig egal, ist mir doch wurscht. Letztes Wochenende war ich in einem Chapter bei Heidelberg und sollte dort ein Lebenszeugnis geben. Es ist ja speziell als Verkündiger von seinem eigenen Leben zu sprechen, aber ich habe halt so erzählt, manches fiel mir wieder ein, wie es vor 40, 45 Jahren war und wie ich als Atheist in einem Steinbruch ganz allein als bewusster Atheist gegen den Himmel geschrien habe, Gott, wenn es dich gibt, dann melde dich doch. Und Gott hat nicht gesagt, das interessiert doch mich nicht. Wo käme ich denn dahin, mich mit dir noch zu beschäftigen? Sondern Gott engagiert sich, Gott liebt, Gott ist interessiert, obwohl wir so schräge Vögel sind. Es ist so wunderbar, dass Gott so ist und dass Gott wirklich Interesse an uns hat und dass Gott sich in unserem Leben engagiert, dass Gott sich einbringt, dass Gott uns das Beste geben will, dass Gott für uns da ist. Es wäre schrecklich, wenn es Gott gäbe, aber er kein Interesse an dieser Welt hätte, kein Interesse an dir hätte, kein Interesse hätte an dem, was dich beschäftigt. Im Gegenteil, Gott sagt sogar, all eure Sorge werfet auf mich, denn ich sorge für euch. Das ist doch etwas Wunderbares. Abladen bei Jesus, aber im positiven Sinn. Also Gott ist interessiert, Gott ist engagiert und Gott will das Beste und das Beste ist, dass wir hineinkommen in die Gottesgemeinschaft, in den Gottesfrieden, in die Gottessohnschaft. Mehr geht nicht, dass wir das Wesen Gottes durch die Gnade Gottes bekommen. Und Gott ist auch kein Gott, er engagiert sich, der zuschaut. Der also quasi sagt, nun habe ich eine Schöpfung geschaffen, da ist einiges schiefgegangen und jetzt gucke ich, wie der Opa vom Fernseher, Entschuldigung, das Opa nehme ich zurück, wie jemand vom Fernseher sagt, jetzt gucke ich mir das Fußballspiel an, was da wieder abläuft. Sondern Gott ist involviert, er ist engagiert, er ist mit jedem leidenden Tier, mit jeder Träne, die vergossen wird, mit jedem Schmerz, mit jedem Sterbenden, mit den Seelen im Totenreich, mit denen, die sich freuen. Gott ist in jedem so, als würde er es selber erleben. Das ist unglaublich. Er hat eine ungeheure Standfestigkeit, eine ungeheure Tragkraft. Und er engagiert sich. Er guckt nicht nur zu, er greift ein, er regelt, er lenkt. Und das ist eben auch so wichtig in so einer Weltsituation, wo man den Eindruck hat, das läuft jetzt auf eine große Katastrophe zu, früher oder später. Geschieht doch irgendwie, weiß nicht, was die da entscheiden in Moskau, in Washington, in Berlin, in Teheran und in Tel Aviv oder Jerusalem. Wir wissen von der Schrift, er lenkt alles nach dem Rat seines Willens. Obwohl nicht alles sein guter, vollkommener Wille ist. Aber das wäre ein Thema für sich. Aber Gott schaut nicht nur zu, sondern er engagiert sich. Sein Hauptengagement ist, er kommt selber in diese Welt. Er kommt selber in den Dreck dieser Welt. Er tut sich das an, aus Liebe. Das war keine Vergnügungsreise, den Himmel zu verlassen, zur Rechten der himmlischen Majestät herabzusteigen und in diese Welt zu kommen. Das war Dreck, Schmerz, Blut, Schweiß, Tränen, Leid. Und das gilt auch, und das will ich nochmal herausstellen, für uns ganz persönlich. Du bist Gott nicht egal. Na, der Ursehnsucht, und ich glaube, da hat der Psychoanalytiker, der jüdische Psychoanalytiker Erich Fromm recht, alles tut der Mensch, um geliebt zu werden. Und das war auch meine Sehnsucht als Atheist, wenn es doch jemand gäbe, der mich einfach liebt, nicht weil ich so bin oder das habe, sondern einfach, egal wie es ist, der zu mir steht. Und das ist Gott. Ein totales Ja und eine totale Zusage. Das heißt nicht, dass er alles gut findet. Aber sein Ja über unserem Leben stellt er nie in Frage. Und er investiert sich jeden Tag in unserem Leben. Wenn Gott schlafen würde, was er ja nicht tut, denn der Hüter Israels nicht schläft, noch schlummert er. Aber wenn er schlafen würde, dann würde man im Bild gesprochen jeden Morgen aufstehen und gleich mal nachdenken, was er mir heute Gutes tun kann. Ständig um uns besorgt, ständig an uns dran. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber da wacht jemand über uns. Da ist ein himmlischer Vater, da ist ein Hirte, da ist einer, der den Überblick hat. Da ist einer, der eingreift, der sich engagiert, der die Dinge bereitet. Nicht nur das Weltgeschehen verläuft nicht irgendwie von Schicksalsmächten und Zufall gesteuert, sondern auch unser persönliches Leben. Es ist so tröstlich, dass man das wissen darf, auch wenn es natürlich in einzelnen Situationen sehr schwierig ist und es auch immer wieder ein Kampf ist zu sagen, auch das möchte ich aus deiner Hand akzeptieren. Ich kapiere zwar nicht warum, aber du meinst es gut, denn Gott will das Beste für uns. Jeden Tag investiert er und er wird auch nicht müde. Also ehrlich gesagt, es gibt ja Leute, da fängst du mit Viehschwung an. Ich denke an die Lehrer, die haben es ja heute nicht einfach. Und wenn ich biblischen Unterricht bei unseren Gemeindekindern habe, ehrlich gesagt, zweimal dreiviertel Stunde, das reicht mir schon. Und danach bin ich fix und foxy und denke, wie muss das so ein armer Lehrer haben? Erstmal sind das keine in der Regel christlich sozialisierten Kinder. Also die sind ja im Schnitt etwas bräver. Und zweitens haben die ja nicht nur 2 Stunden, sondern 20, 25 Stunden. Und das mit so einer Truppe, mit lauter kleinen Prinzessinnen und Prinzen. Ja? Da wirst du doch müde. Da kann ich mir vorstellen. Und man sagt, in den sozialen Berufen, in den Lehrberufen, auch in den Hochschulen gibt es immer mehr, die sagen, mir reicht's, ich steige aus, ich reduziere, ich will nicht mehr, der Krankenstand nimmt zu. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich mich so betrachte, dann müsste Gott eigentlich auch sehr müde werden. Ich bin so furchtbar anstrengend und ich kapiere so langsam. Und wenn ich kapiert habe, kann es sein, dass ich es morgen schon wieder nicht kapiert habe. Oder ich habe es kapiert, aber ich weiß es dann doch irgendwie besser. Bei euch mag das ja anders sein, da hat es Gott sehr viel einfacher. Bei mir ist es sehr schwierig und da bin ich Gott sehr dankbar, dass er nicht müde wird, dass er nicht irgendwann sagt, jetzt reicht's. Mach doch, was du willst, ist mir jetzt egal. Er bleibt treu und jeden Tag investiert er und jeden Tag will er uns ein Stück voranbringen. Und zu diesem Voranbringen gehört es auch manchmal, dass es in der Bibelstunde, in der Verkündigung im Leben wackeln muss. Manche wollen immer nur ein schönes Stündlein und dann immer schön bestätigt und immer so schön warm einlullen. Der Herr hat dich lieb, der Herr mag dich und so. Und ja, nie was Kritisches. Ja, nie was Kritisches. Wir sind ja so eine Wohlfühlgesellschaft, so feminisiert seit 150 Jahren. Entschuldigung, dass ich das mal sage. Aber manchmal muss wackeln und schütteln. So geht das nicht. Ich wäre gar nicht zum Glauben gekommen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und ich würde immer stehen bleiben. Man kann nicht nur immer mit Samthandschuhen arbeiten. Gott macht es so sanft wie möglich, aber manchmal muss es einfach auch wackeln. Und vielleicht wackelt es auf dieser Freizeit, dass der Herr dir klar sagt, so geht das nicht. So geht das nicht. Aber er sagt es aus Liebe, er sagt es aus Engagement und er sagt es aus Interesse. Und Paulus hat und zeigt die Liebe, die ausgegossen ist in seinem Herz. Er hat ein priesterliches Herz, ein Herz Christi, und er interessiert sich, er engagiert sich und er wünscht Gnade und Gottesfrieden, Shalom. Die Liebe interessiert sich. Wie sehr sich Paulus interessiert, das sieht man doch schon, von wie vielen Leuten der weiß. Wir kommen jetzt natürlich nicht mehr nach Kolosser 4, wo die ganze Grußliste ist, was der alles weiß. Und dem sagt das und der macht Mut da und die zwei sollen nicht immer streiten und sagt dem Aribus, dass er seinen Dienst randvoll macht. Und lese mal die Grußliste von Römer 16. Wie hat der gebetet? Was hat denn der alles gewusst? Wie hat er sich das alles gemerkt? Wir hatten mal eine Dame hier, ich habe schon öfters erzählt, ist schon 15, 20 Jahre her, naja, vielleicht eher 15, im Seminar. Und die sagt, sie steht morgens um 4:30 auf, ist inzwischen, betet sie eine Etage höher. Also nicht im Haus eine Etage höher, sondern im Himmel. Und dann betet sie ihre 300 bis 500 Namen, ich weiß nicht mehr genau, durch. Sie sind auch dabei, ja. Die schwierigen Fälle zuerst, ne? Nein, hat sie nicht gesagt. Aber das ist so schön. Das war ihr Dienst. Paulus war ein Beter. Und er war interessiert. Er hat nicht gesagt, das ist doch mir wurscht, die sind weit weg. Er hat sich engagiert und er hat sich interessiert. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt überall einmischt und eine Omni-Zuständigkeit, eine Allzuständigkeit sich anmaßt. Platz sei, jetzt komme ich, wo drückt der Schuh? Ich bin der Reiseprediger, ich sag's euch, wo es euch lang geht. Das muss die örtliche Gemeinde, die örtliche Leitung schon selbst in der Verantwortung vor Gott finden. Der apostolische Dienst ist ja etwas Besonderes, den gibt es ja heute so gar nicht mehr. Der ist überörtlich. Also der Apostel Paulus, der konnte ja durchaus, auch Petrus und andere, in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Orten auch in die Gemeinden hineinreden und wirken. Das ist klar. Aber so einen Dienst gibt es heute nicht mehr. Leider haben die kirchlich-hierarchischen Strukturen solche überörtlichen Dienste eingeführt, was zu viel Unheil führt. Ich meine, nach biblischem Modell steht jede Gemeinde, Hausgemeinde mit einer Ältestenschaft für sich verantwortlich vor Gott. Man muss anhand des Wortes den Weg finden. Natürlich dürfen sie mit anderen Gemeinden Kontakt aufnehmen. Wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Das ist ja selbstverständlich. Aber nicht, dass irgendwo irgendeiner, nur weil er da ein höheres Amt hat, sagt, alle machen das so. Paulus durfte sich einmischen. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, wenn die Gemeinde fragt, wie siehst du das und so. Aber selbst da gilt Zurückhaltung. Und manchmal muss der Herr uns an die Zurechtweisung bei Petrus erinnern, der sich ja auch in den Dienstbereich des Johannes hineindrängen wollte, zumindest mitmischen. Und dann sagt der Herr, und wenn ich Jesus will, dass er, nämlich Johannes, bleibt, was geht's dich an? Du aber folge mir nach, du hast deine eigene Spur, du hast deinen eigenen Acker. Da Ecke, pflüge und ernte und misch dich nicht in andere Gebiete ein. Das geht dich nichts an. Salomo sagt, wer vorübergeht und sich mengt in fremden Streit, der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt. Und bei unserem Bernardiner können sie es machen, da passiert nicht viel, aber wenn es ein richtiger Hund ist, also Entschuldigung, richtig nehme ich natürlich zurück, also ein gefährlicher Hund, dann macht man das nicht. Wie oft erlebt man das? Und wie oft erlebt man auch, dass Leute, die gar nirgendwo eingebunden sind, selber keine Korrektur erfahren, aber überall Bescheid und mitmischen wollen. Überall Bescheid wissen und mitmischen wollen. Aber die Liebe interessiert sich. Aber die Liebe, sie engagiert sich auch. Aber zum Interesse der Liebe, das muss ich noch, bevor wir zum Engagement kommen, sagen, gehört auch, dass wir uns nicht nur für den Bruder, für die Schwester interessieren. Die Schrift setzt es ja in einer erstaunlichen Weise, ich denke hier vor allem an die johannäischen Briefe, in eins. Gottes Liebe, Bruderliebe. Gottes Liebe, Nächstenliebe. Das andere ist ihm gleich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Da kommen die drei Elemente. Und das andere ist ihm gleich. Das heißt, in der Gottesliebe die Bruderliebe. Da kann man gar nicht trennen. Johannes sagt, wie kannst du Gott lieben und hast deinen Bruder? Und diese Liebe ist interessiert und nicht desinteressiert. Sie fragt nach, sie hört zu, sie hat Zeit für den anderen. Nun, Gott kann die ganze Welt tragen. Wir können nur einen tragen. Drum heißt es auch nicht, dass wir die Welt tragen sollen. Jesus hat das getan, der Welt Sünde. Sondern Galater 6, Vers 2, das Gesetz Christi, einer trage des anderen Lasten. Einer. Da ist einer, der ist jetzt dran. Kann auch eine sein. Und wenn ein Mensch ist, ein Christ, der sagt, ich weiß niemand, für den ich ein Mittragender sein soll, für den ich mich interessieren, engagieren soll und für den ich von Gott her das Beste will, dann frage ich mich, ob in deinem geistlichen Leben alles stimmt. Leider nimmt ja, ich habe schon gesagt, nicht nur in der Gesellschaft der Narzissmus so stark zu, sondern auch in christlichen Kreisen. Also meine bescheidene Prognose ist, wenn das so weitergeht, das gibt eine riesige Katastrophe. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Beziehungs- und gesellschaftsunfähig. Aber das ist nur meine bescheidene Diagnose, weil uns mangelt die Gottesbeziehung. Weil die Schrift sagt, aus der Gottesbeziehung kommt die rechte Beziehung zum Menschen, zum Tier, zur Umwelt, zur Arbeit. Und je weniger Gott mit einbezogen wird, je mehr der Mensch meint, er müsse sich autonom emanzipieren, autonom verhalten, sich emanzipieren, desto mehr verliert er sich und ist auf sich bezogen. Lesen Sie mal den Katalog 2. Timotheus 3. Man könnte diese 20 Eigenschaften auch nennen. Ich. Erst komme ich. Und das ist leider auch unter Christen nicht selten. Was habe ich davon? Was bringt mir das? Was soll das? Das nützt mir nichts. Ich sage das nicht vorwurfsvoll, sondern nur mal einfach so zur eigenen Überprüfung. Drehe ich mich eigentlich in meinem Leben nur um mich, aber ganz fromm? Ein anderes. Wer sagt, dass er Gott liebt, der ist auch interessiert an dem, was Gott sagt. Darum heißt es in Johannes 14, Vers 23, wieder Abschiedsrede Jesu, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort bewahren, liebenden Umgang damit haben. Ist ja klar, wenn ich sage, ich bin an dir total interessiert, also du bist für mich ganz, ganz wichtig, also du bist eine der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben, könnte ich glatt heiraten. Also nicht dich, sondern ich meine jetzt fiktiv, ne? Und dann willst du mir was erzählen, das heißt, interessiert mich aber nicht. Ist mir doch wurscht, was du denkst. Dann würdest du zu Recht sagen, das ist doch Quatsch. Und wer sagt, dass er Gott liebt, aber nicht wissen will, wie Gott tickt, was Gott denkt, was Gott meint, was Gott vorhat, was Gott will, der lügt. Der lügt. Und der verwechselt Liebe mit emotionaler Aufgewühltheit, die er als Liebe bezeichnet. Es ist nicht gemeint, dass ich mich sozusagen in eine Stimmung versetze, in der ich mich Gott ganz besonders nahe fühle. Meinetwegen darf das auch mal in einer Kontemplation sein, aber es ist eigentlich eine ganz nüchterne Sache. Ich konzentriere mich auf ein Gegenüber, in dem ich im Gespräch mit ihm bin, in dem ich nachfrage, in dem ich höre, was er sagt, was er will, wie er denkt. Und bei Gott zweimal. Liebe engagiert sich und das bringt Probleme ein. Drum ziehen sich ja auch immer mehr Menschen zurück. Weil wenn du dich engagierst, hast du ein Problem. Ich denke immer noch an eins unserer Kinder. Es hat wieder mal eins unserer Haustiere das Zeitliche gesegnet. Aufatmen bei den Eltern, Trauer bei den Kindern. Damals waren es noch 3, nachher sind noch 2 gekommen. Und jetzt ging es darum, gibt es mal wieder ein Feldhamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Kanarienvogel, Wellensittich oder sowas. Mäuse hatten wir auch mal. Und die Eltern waren dagegen und die 2 Großen dafür, die waren damals vielleicht so 6, 7, 8. Und der Kleine war auf der Seite der Eltern, der war klug. Und dann hat er ein alles überragendes Argument gebracht, dem nichts entgegenzusetzen war. Die Schwester meinte, warum? Und wir, ja, am Schluss hängt es wieder an uns, wir putzen den Käfig, wir füttern die Tiere und so. Und dann sagte dann unser Kleinster damals, und wenn du dann ein Tier hast und dann stirbst und dann weinst du, dann hast du den Salat. Und damit hat er das Entscheidende erkannt. In dem Moment, wo du jemanden in dein Leben lässt und der dir wichtig ist und den du liebst, kommt auch Leid und Schmerz als Möglichkeit mit dazu. Solange dir alle egal sind, mir ist es wurscht, ob der Rammler Erwin auf der Kaninchenschau den ersten oder zweiten Platz macht. Ich habe keine Beziehung zum Rammler Erwin. Ich gönne ihm beides. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber mir ist nicht egal, was mit meinen Enkeln, meinen Kindern passiert. Je näher ich jemand bin, je mehr ich zu jemand Beziehung habe, je mehr ich jemand liebe, desto mehr leide ich ja mit. Das heißt, die Liebe interessiert sich, aber sie engagiert sich auch und das bringt Schmerzen und Leiden mit, die man nicht hätte. Darum wollen viele ja auch ganz allein ihren Weg gehen, sind dann aber total einsam und haben niemand. Und das muss man wissen. Wenn man sich einbringt, wenn man sich engagiert, hat man manchen Ärger. Gott hat auch nicht eine Theorie von Rettung gesandt und blieb fern von allen Problemen. Ich übertreibe jetzt. Sondern er kam mitten, wie ich bereits vorher sagte, in den Dreck dieser Welt. Das tat weh. Das führte zum äußersten, zum schmerzhaftesten Tod, den es damals gab, dem Tod am Kreuz. Und so engagiert sich Paulus. Er outet sich, er bringt sich ein und er handelt sich natürlich auch Widerspruch und Ärger ein. Bitte nochmal, dort wo Gott uns das heißt, nicht überall, nicht dann sagt, ja, wir haben ja gehört, Liebe engagiert sich, dann will ich gleich mal einen Termin machen beim Bundeskanzler Merz, anschließend gehe ich zu Donald Trump und danach zum baden-württembergischen Ministerpräsident, wahrscheinlich Herr Özdemir, und da engagiere ich mich mal. Und wenn die dann mich nicht so richtig behandeln, ja, da hast du halt Probleme, wenn du dich engagierst. Nein, das ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Aber man darf auch nicht meinen, dass wenn man eine Aufgabe hat, dass das dann problemlos geht und das ist dann von Gott, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Man hat viele Probleme und viele Schwierigkeiten und viele Anfechtungen, wenn man in der Arbeit des Herrn steht. Also Paulus engagiert sich, bringt sie ein. Er kann von sich sagen, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ich habe mir Mühe gemacht bis zum Umfallen. Aber nicht als Leistungsgedanken, sondern aus Liebe. Ich erinnere nochmal an die Mutter mit dem 3-jährigen Mädchen, das schwer krank ist und vielleicht dem Tod näher als dem Leben. Ja, meint ihr, die Mutter zählt jetzt die Schritte, die sie machen muss, meinetwegen, um Arznei zu holen oder kühlendes Tuch und dann muss es wieder ausringen oder so. Sie aus Liebe, sie läuft und macht, bis sie nicht mehr kann. Das ist keine Leistung. Liebe ist ein Unterschied. Und Paulus war so ergriffen und so engagiert er sich. Und er nennt auch den Gebetsringkampf als Engagement. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Taumelkampf, der taucht im Griechischen das Wort der Agonie auf, welchen Kampf auf Leben und Tod, welchen intensiven Fight. Manche englischen Übersetzungen haben Great Conflict, Battle, also Schlacht. Ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Die Liebe interessiert sich, die Liebe engagiert sich und sie ist auch erfinderisch und kreativ. Und dann gibt es auch Ärger und Probleme, das habe ich gesagt, das gehört dazu. Wir kommen zum Schluss. Die Liebe engagiert sich und interessiert sich nicht in irgendeiner Weise, sondern in die richtige Richtung, in die Jesus-Richtung. Was nützt Engagement, wenn es in die falsche Richtung geht? Was nützt aller Einsatz, wenn man gar nicht weiß, wo es hingehen soll? Der Mitarbeiter war ständig fleißig, aber er konnte nicht hören, was er tun sollte, müsste man dann ins Zeugnis schreiben. Also nicht Hauptsache für Jesus unterwegs, sondern Hauptsache in die richtige Richtung für Jesus unterwegs, in die Jesus-Richtung. Und die Jesus-Richtung, das haben wir ja heute Nachmittag auch gehört, da geht es um einen geistlichen Fortschritt, nicht immer unbedingt um einen in der Gesellschaft angesehenen Fortschritt. Es muss menschlich nicht nach oben gehen. Und der Satz, unsere Kinder sollen es besser haben als wir, ist ein dummer Satz, weil er ganz einseitig auf Wohlstand und auf Wohlstandszuwachs setzt. Es muss vorangehen und es darf vorangehen. Die Liebe engagiert sich, die Liebe interessiert sich, aber sie engagiert sich in die richtige Richtung. Das Wichtigste ist nicht, dass deine Kinder eine gesellschaftliche Stellung haben, ein Riesenhaus haben und eine Eigentumswohnung und was weiß ich was alles, sondern dass sie in Jesus unterwegs sind. Und das Wichtigste ist nicht, dass wir in einem großen Wohlstand leben, sondern dass wir ein geistliches Haus sind, ein geistlicher Haushalt. Einer, wo Jesus zu Hause ist, bei allen Mängeln und Schwächen. Bei allen Mängeln und Schwächen. Das ist doch das Wichtigste. Heute habe ich von einem ganz säkularen, bekannten Schauspieler gelesen. Er findet es so faszinierend, ich glaube nicht, dass er gläubig ist, weiß ich nicht. Er findet es so faszinierend, am Tod sind sie dann alle gleich. Also er meint kurz vor dem Tod. Ist völlig wurscht, ob du ein Star warst, ob du reich oder arm warst. Kurz vorm Sterben nivelliert sich das alles. Alles nicht mehr wichtig. Augustin sagt, wir sollten subratione Dei, also alles aus dem Blickwinkel Gottes leben. Und wir gehen schneller vielleicht dem Ende dieser Weltzeit entgegen, als wir glauben. Was wollen wir rüberbringen? Ich muss mir das selber sagen. Man verliert sich ja so leicht in allen möglichen Dingen. Aber was bleibt davon? Das Leben ist ein Hauch. Früher, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, na, das geht doch lang. Heute verstehe ich schon besser und wenn es Gott schenkt und ich noch 20 Jahre älter bin, verstehe ich es vielleicht noch besser. Es geht wirklich so schnell vorbei. Und was bleibt? Ich möchte mich engagieren. Ich möchte leben. Ich nehme auch Ärger und Schwierigkeiten in Kauf. Aber in die richtige Richtung. Nicht eigensinnig, in die Jesus-Richtung. Ich möchte von Gott her arbeiten und zu Gott hin. Und das hat Paulus getan, nicht ziellos interessiert er sich und engagiert sich, nicht nur menschlich, sozial, als reine Lebenshilfe, sondern er hat immer das Ziel, in die harmonische Gottesbeziehung zu führen, in ein in Ordnung gebrachtes Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Mit anderen Worten, in eine intakte Jesusbeziehung. Das ist das Wichtigste. Gnade und Friede, Gottes Friede, alles ist in Ordnung zwischen Gott und mir. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deine Treue und deine Güte und dass du dich so engagierst, so einbringst in unser Leben, ganz persönlich. Danke, dass du uns nicht lässt. Und danke, dass du diese Welt nicht lässt, dein Israel nicht, deine Gemeinde nicht, die Völker nicht. Du bist der, der regiert, du bist der, der gekommen ist und wiederkommen wird. Du bist das Alpha und das Omega aller Dinge. Und wir dürfen dir danken und dir Lob bringen für dein Engagement der Liebe. Gepriesen seist du. Amen.